ganz zu Anfang der Predigt möchte ich euch mit ein paar Bildern konfrontieren, die ihr gleich hier vorne sehen werdet, wo ich gespannt bin, wie ihr darauf reagiert. Ich erinnere mich an unsere Abi-Zeitung damals im Jahre 2003. Und vielleicht kennt ihr das von so Schulzeitschriften. Da darf sich dann jeder der Schüler vorstellen, einen Steckbrief von sich vielleicht reinmachen. Dann schreibt vielleicht jemand anders was über dich noch rein, was gut war an dir, was er vielleicht auch nicht so gut fand an dir. Und bei uns in unserer Abi-Zeitung gab es auch die Kategorie Lebensmotto. Und dann konnte also so jeder so sein Lebensmotto da hinschreiben. Und ein Mensch, der vielleicht ähnlich wie Fabio Capello, Fußballtrainer, hier gerade dreinschaut, schrieb als Lebensmotto dahin: Lächle in die Welt und sie lächelt zurück. Und das geht mir nicht aus dem Kopf, weil ich diesen Typen, diesen Menschen fast nie lächeln gesehen habe. Und sein Lebensmotto war aber tatsächlich: Lächle in die Welt und sie lächelt zurück. Und das, was wir gerade mit den Bildern als Experiment gemacht haben, hat er nicht ganz hingehauen, weil es natürlich schon auch ein bisschen humorgetränkt ist, wenn wir uns die Bilder anschauen. Aber normalerweise ist es doch so, wenn wir uns diese Bilder anschauen, dann habe ich auch versucht, in eure Gesichter zu schauen, und da war jetzt nicht nur Lächeln dabei. Ja? Lächle in die Welt und sie lächelt zurück. Das Lebensmotto von Frederik damals. Aber ich glaube schon, dass da etwas dran ist. Ja? Dass ein freundliches Gesicht, dass ein freundliches Lächeln durchaus auch eine freundliche Gegenreaktion erzeugt. Und mit diesem Motto, lächle in die Welt und sie lächelt zurück, sozusagen bin ich auch nach Kenia gereist. Also ich habe mir vorher vorgenommen: Gott, ich möchte einfach da, wo ich bin, Menschen mit Liebe, mit Offenheit begegnen und schauen, was du daraus machst. Und am schönsten war es dann, durch den Estate, wo Naomis Eltern wohnen, zu gehen und Kindern zu begegnen, die mir direkt mit ihren Händen High Fives gegeben haben und dann noch toller fanden, als ich sie auf Swahili begrüßt habe und mich anschauten. Toll, da das Straßenleben zu erleben, wo so viele Kinder spielen und wo eine große Offenheit da ist, Menschen zu begegnen. Aber ich muss eigentlich direkt an den Anfang unserer Reise gehen. Da noch nicht. Ich muss eigentlich direkt an den Anfang unserer Reise gehen, um direkt die erste Begebenheit meines Weges mit Gott auch darzustellen. Nämlich bei meiner Anreise. Naomi war ja schon da in Kenia. Ich bin später angereist und ging dann zum Turkish Airlines Schalter hier in Stuttgart. Und die Schlange war brutal lang. Es waren viele türkische Familien unterwegs und die hatten viel Gepäck dabei und es dauerte lange. Und ich sah schon, die Mitarbeiter von Turkish Airlines waren ziemlich am Durchschnaufen. Ich sah auch eine Frau am Schalter, die am meisten durchschnauft, und ich sah, oh, es ging ihr nicht so gut dabei. Und dann war ich irgendwann an der Reihe und kam auch zufällig zu dieser Frau. Und ich sagte zu ihr, ich habe sie durchschnaufen sehen von da hinten. Ja, Herr Herwig, das stimmt. Ist ganz schön anstrengend. So viele Familien unterwegs, ist mal schön, dass einer alleine hier am Schalter steht. Und dann sagte sie, sie haben aber keinen Exitplatz gebucht. Ja, das sind die Plätze, die direkt am Notausgang sind, wo man auch ein bisschen Verantwortung trägt, falls was ist, dass man diesen Exit aufmachen kann. Und dann sagte sie, ja, kann ich Ihnen den irgendwie andrehen, weil hier sind nur Familien unterwegs und die können dann nicht sitzen, weil die immer alle irgendwie im Pulk sitzen wollen. Ah, ich sage, ja, eigentlich habe ich jetzt gerade, habe ich so gefühlt gedacht, kein Bock auf die Verantwortung. Und ich sah, wie sie wieder durchschnauft, und dann habe ich gesagt, ja, komm, wenn es ihnen damit gut geht, ja, Offenheit, Liebe und so weiter. Ja. Wenn es ihnen damit gut geht, dann mache ich das gern. Oh, und dann war sie sehr erleichtert und schnaufte erstmal wieder durch und sagte dann, ah ja, okay, ah schön, Herr Herwig. Und sie musterte mich und schaute mich an und ich wusste nicht, was da gerade passiert. Und dann sagte sie noch, ja, und dann schauen wir, was wir später noch da machen können. Und ich habe über diesen Satz gar nicht weiter nachgedacht und habe dann meine Bordkarte bekommen und saß dann vorm Boarding, bevor ich ins Flugzeug stieg, dann auf meinem Sitz und dachte, boah, Fabian, du bist ja schon ein toller Hecht. Also da interessiert sich eine Frau, ja, vielleicht Ende 30 vom Turkish Airlines Schalter, für dich und will vielleicht später mit dir noch was machen. Ja, so Gedanken gehen einem dann durch den Kopf, ne? Und ich dachte, boah, bist du toll. Bist zwar verheiratet. Auch eine super Frau. Aber das sind dann so Gedankenspielchen, die auf einmal losgehen, wo ich dachte, boah, da interessiert sich jemand für dich. Das hat in den 30 Jahren vorher, gab es wenig Frauen, die sich für dich interessiert haben. Und dann saß ich da also weiter und dann hörte ich irgendwann meinen Namen, der aufgerufen wurde. Ja, ist ja schwer mit diesen Durchsagen, die zu verstehen. Aber ich hörte irgendwie meinen Namen und ging dann zum Schalter, da direkt vorm Einstieg ins Flugzeug. Und dann war auch diese Frau dabei und der andere nette Herr sagte mir, ja, sie wurden abgegradet. Aha, das war es also. Also nicht ich war so interessant als Mann, sondern sie hat anstatt mir den Exitplatz zu geben, hat sie mir ein Upgrade in die Business Class gegeben. War erstmal enttäuschend, aber als ich dann in die Business Class kam, war das alles vergessen. Ja, und das Coole war, ich saß neben einem jungen Mann hier aus Filderstadt, der da vorne bei der Elan-Tankstelle arbeitet. Und wir konnten uns gut unterhalten. Ja, also lächle in die Welt und sie lächelt zurück. Das habe ich direkt da erlebt. Und das war irgendwie eine coole Erfahrung. Und dann eben auch weiter in Kenia auf die Straße zu gehen und zu sehen, dass Leute offen für dich sind, dir High Fives geben und sich gerne auch mit dir unterhalten. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie diese Erfahrung schon mal gemacht. Dass Gefühle, je nachdem mit welchen Gefühlen ich auf die Straße gehe, in die Welt gehe, dass diese Gefühle ansteckend sind. Merkt ihr ja, ja, meine Freude, die ich teile, die steckt euch auch an. Da kommt was zurück. Ein freundliches Gesicht erzeugt auch ein anderes freundliches Gesicht. Also ich glaube, Gefühle sind ansteckend und jeder von uns hat diese Erfahrung mal gemacht. Auch als wir gelandet sind, hier nach Stuttgart am Freitagabend, waren Gefühle ansteckend. Ja, da hatten viele Angst, weil wir unheimlich oft umgedreht sind und abgesackt sind und durchgeschüttelt wurden. Ein Junge hat geweint und geschrien, anhalten, anhalten. Andere haben geheult, andere haben gekotzt. Also, und es waren viele ansteckende Gefühle dabei. Auch in die Richtung geht das. Aber es bildet sich dann ja so etwas wie eine Solidarität unter den Mitreisenden, unter den Fluggästen. Und im Gottesdienst ist es ja ähnlich, ja, dass wir auch eine Art Gemeinschaft bilden, wo Gefühle auch ansteckend sein können. Wenn wir zu Gott singen, wenn wir uns hier versammeln, auch dann können Gefühle ansteckend sein. Also da ist etwas in uns hineingelegt worden, was uns dann alle verbindet. Ich habe im Urlaub ein Buch angefangen zu lesen von Daniel Coleman, der ist Neurowissenschaftler, und der sagt, dass sich unsere Gehirne verbinden in dem Moment, wo wir einander begegnen und dass das wissenschaftlich gut erklärbar ist, dass das, was ich gerade tue, einen ganz großen Effekt hat auf dich, ohne dass es uns bewusst ist. Das heißt, auch wenn unsere Gefühle ansteckend sind, dann verbindet uns etwas durch unser Sein, ganz wissenschaftlich, durch unser Gehirn. Das erfahren wir auch im Gottesdienst. Und dann ist es ja auch spannend, mal da weiterzudenken und zu überlegen, was passiert denn da eigentlich wirklich unter uns im Gottesdienst, wenn wir Gott anbeten? Was ist das, was uns verbindet? Was ist Gott? Was tut er gerade unter uns? Und was ist auch das, was er vielleicht nicht tut, was auch ganz rein menschlich ist? Ich habe euch noch ein Foto mitgebracht. das für mich auch wunderbar Gefühle ausdrückt. Das ist unsere Familie in Kenia vom vergangenen Dienstag. Und wir haben viele, viele Familienbilder versucht zu machen. Aber es gibt kein Bild, wo alle einfach mal in die Kamera gucken würden. Und Naomis Bruder und ich, wir haben ausgewählt, welche Bilder drucken wir für die Familie aus. Und er war dagegen, dieses Foto auszudrucken. Ich werde es hier ausdrucken. Warum werde ich es ausdrucken? Weil ich den Eindruck habe, dass fast jeder dieser Personen etwas anderes macht. Es läuft einfach nicht im Einklang. Ja, also die ist schon, Talia hier, die Kleine, die ist schon mal gar nicht im Einklang. Die hat meistens geheult. Sami macht auch hier so sein eigenes Ding. Nur Schwiegerpapa und ich sind und er sind irgendwie so auf dem Damm in die Kamera zu gucken. Die wissen auch nicht so richtig. Ja? Jeder macht irgendwie was Unterschiedliches, aber es gibt eine Sache, die uns verbindet, nämlich unser Gefühl. Nämlich unser Gefühl der Freude, dass wir da alle zusammenstehen und uns jetzt gemeinsam fotografieren lassen. Und dieses Gefühl hat angesteckt. Und es gibt sicherlich noch Bilder in euren Köpfen, die das weiterführen, wo ihr Situationen erlebt habt, wo Gefühle ansteckend sind und nicht nur bei mir bleiben, sondern eine ganze Gruppe vielleicht infiltrieren, unterwandern und man das erst viel später merkt. Lächle in die Welt und sie lächelt zurück. Und ich glaube, so wie wir das oft tun, lächelt Gott auch in die Welt. Und vielleicht ist dieses Foto ein Ausdruck davon, dass Gott in die Welt lächelt und wir zurücklächeln können. Weil ich glaube, dass Gott genau dasselbe getan hat und immer wieder tut, dass er in die Welt lächelt. Ja, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die verloren sind, gerettet werden von ihm und das ewige Leben haben werden. Gott lächelt in die Welt. Und im selben Evangelium im ersten Kapitel wird ja genau davon gesprochen, dass der Logos, das Wort Gottes in die Welt kommt. Das Licht in die Finsternis kommt. Das ist das Lächeln, von dem Gott spricht. Und was steht dann weiter? Dann steht weiter, dass dieses Licht, dass dieses Wort zu den Seinen kam, aber sie ihn nicht annahmen. Also Gott hat gelächelt, aber da scheint irgendwas gewesen zu sein, was die Leute nicht verstanden haben, was sie eben nicht zurücklächeln ließ. Also da scheint es nicht immer so zu sein, dass wenn ich lächle, dann lächelst du halt auch automatisch zurück. Also es gibt da schon Gefühlsregungen, aber das ist nicht unbedingt immer ein Automatismus. Gott lächelt in die Welt, sie lächelt zurück, sie lächelt nicht zurück. Und wir haben schon das Beispiel vom barmherzigen Samariter gerade gehört. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für das, was Gott empfindet und was er tut. In Lukas 10, 25 bis 37. Lasst uns das nochmal gemeinsam anschauen. Ich lese jetzt nur, also der Text drumherum ist auch noch wichtig. Aber lasst uns mal nur auf diese Verse schauen, in denen es um dieses Gleichnis geht. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und er verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. An der Universität von Princeton hat man zum theologischen Examen ein Experiment mit den Examensanwärtern durchgeführt. Das waren 40 Anwärter zum theologischen Examen, die in einem Raum warteten, um dann zur Prüfung gerufen zu werden. Und sie sollten eine Predigt halten und diese Predigt sollte benotet werden. Der Hälfte, also 20, gab man ein zufälliges Thema und der anderen Hälfte, also auch wieder 20, gab man das Thema des Textes des barmherzigen Samariters. Und jede 15 Minuten ging dann einer, wurde dann der nächste gerufen und jeder ging zu einem anderen Gebäude zur Prüfung. Und jeder von diesen 40 wird oder ist an einem Hauseingang vorbeigekommen, wo die Prüfer mit Absicht einen Mann hingelegt hatten, der sich vor Schmerzen nur so gekrümmt hat. Wie ist wohl das Ergebnis? Auf dem Weg zum theologischen Examen, zur Predigt. 24 gehen an diesem Mann einfach vorbei. Dabei ist es so, dass diejenigen, die das Thema des barmherzigen Samariters hatten, eben auch nicht häufiger stehen bleiben als die anderen, um zu helfen. Also sie bleiben nicht häufiger stehen, nur weil sie vielleicht etwas wissen, was die anderen gerade nicht wissen. Sie bleiben nicht häufiger stehen. 24 gehen vorbei, 16 bleiben stehen. Lasst uns mal auf diesen Text gucken und ich appelliere jetzt mal an euch, einfach mal so nachzufühlen, was in diesem Text passiert und Gefühle, die ihr von dem Text aus wahrnehmt. Also es können ein Gefühl sein, dass der Samariter bei euch auslöst. Das kann ein Gefühl sein, dass der Samariter wohl gehabt haben muss. Das kann auch ein Gefühl sein, dass derjenige, der da auf dem Boden lag, gehabt haben muss. Lasst uns einfach mal so einfach in den Raum rein Gefühle sammeln, die ihr mit diesem Text verbindet. Denn es ist ja so, dass explizit gar nicht viele Gefühle dastehen, sondern vieles liegt ja unter dem Text zwischen den Zeilen verborgen. Was sind so Gefühle, die euch vor Augen stehen bei diesem Text? Gleichgültigkeit. Angst.
Angst, sich mit einem Toten unrein zu machen. Das ist nicht der wahrnehmende
Schluss. Das ist schon eine Erklärung, ne? Manchmal ist es gar nicht einfach, so nur also Gefühl zu äußern. Geht uns vielleicht gerade so? Bitte? Nächstenliebe? Mhm. Genugtuung vielleicht von dem, der da liegt? Ein rundes Gefühl.
Also er hat genau das Richtige gemacht. Mhm. Nicht zu viel, nicht zu wenig.
Ja. Was du empfindest?
Ja, ja, das war der Kinder heute auch.
Ja.
Und da steht Enttäuschung schon da. Mhm.
Dankbarkeit, dass jemand einem hilft.
Mhm.
Ganzer Einsatz, weil er ja den Sommer wieder zu dem Wirt gebracht hat und dann noch für ihn bezahlt hat.
Was ist das für ein Gefühl? Ihr merkt es manchmal schwer, das auf ein Gefühl zu bringen. Ja, gute Möglichkeit, ne? Also über eigene Erlebnisse diesem Text näher zu kommen, über das Bild des Samariters. Zurück zum Experiment an der Universität. Was hat die 16 Leute, die stehen geblieben sind, veranlasst, auch wirklich stehen zu bleiben? Da kommt derjenige, der das Experiment gemacht hat, zum Schluss, es war die zur Verfügung stehende Zeit. Also die gefühlte Zeit. Also von 10 Personen, die meinten, sie seien zu spät, blieb nur eine stehen. Von 10 Personen, die dachten, sie hätten Zeit, boten 6 ihre Hilfe an. Ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern sie wirklich Zeit hatten, aber zumindest ist es so, dass sie gefühlt genug Zeit hatten in sich selbst, um aufmerksam zu sein. Und ich glaube, das ist das, was den Samariter ausmacht, was ihn sich nähern lässt, was ihn auch nicht nur auf der anderen Straßenseite sein lässt. Denn die anderen beiden gehen ja an der anderen Straßenseite vorüber. Sie stehen vielleicht drum herum und sie sehen ihn ja auch. Aber vielleicht ist es wirklich die gefühlte Zeit, die sie nicht haben, weil sie zum Beten müssen, in ihr Gotteshaus, in ihren Tempel, wo auch immer sie hingehen, die sie veranlasst, da zu sein, zu schauen, aber nicht so aufmerksam zu sein, dass sie die Empathie empfinden, die sie auch handelnd werden lässt. Denn das ist ja der Unterschied, den der Samariter dann macht. Er ist aufmerksam. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis ja nicht ohne Grund so. Und jeder von uns, der schon mal eine Predigt über dieses Gleichnis gehört hat, der wird dann auch wissen, ja, der Samariter, das ist halt der, der gänzlich anders ist. Der vielleicht auch gemieden werden soll. Er ist der andere. Und ich möchte diesen Text heute auf eine andere Stufe heben, in dem ich auch nochmal verdeutlichen möchte, in welchem Kontext Jesus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter eigentlich erzählt hat. Wenn wir uns die Verse, die Matthias auch vorher vorgelesen hat, angucken, dann steht in der Übersetzung, die ich vor mir liegen hatte, dass da ein Gesetzeslehrer aufsteht, um Jesus auf die Probe zu stellen. Also er muss aufstehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendeine Versammlung gewesen sein, wo Jesus gerade zugegen war. Und dann steht jemand auf, hey Jesus, was denkst du eigentlich? Was ist denn eigentlich das Wichtigste? Jetzt erzähl doch mal. Und er will ihn auf die Probe stellen. Das heißt, er muss in irgendeiner Versammlung sein. Und Jesus muss sich dann dahinstellen. Das heißt, dieses Gleichnis findet genau in diesem Rahmen statt. Und ich glaube, wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt in diesem Rahmen, dann ist nicht nur der Samariter der Nächste, von dem Jesus erzählt, sondern Jesus macht sich selbst in dieser Situation, in dieser Versammlung, in der er steht, zum Nächsten für jeden, der um ihn rum ist. Denn ich glaube, genau so hat Jesus sich doch erlebt. Als Nächster, als jemand, der erretten will, als jemand, der helfen will, als jemand, der in die Welt lächelt und den Leuten zeigen will, ich bin doch für euch da. Der von Gott geschickt ist und er kommt und sagt, ich bin doch für euch da und ich lächle in die Welt. Warum um alles in der Welt lächelt ihr denn eigentlich nicht zurück? Warum ist es so schwer? Und dann erzählt er dieses Gleichnis und er illustriert dadurch sein Wesen. Und ihr habt gerade so viele Gefühle auch genannt, Dinge, die euch bewegen, Dinge, die vielleicht auch unausgesprochen sind, Bilder, die ihr habt von eurem Leben auch, wenn ihr auf dieses Gleichnis schaut, die Gott ernst nimmt, indem er sich selbst zum Nächsten macht, indem Jesus selbst derjenige ist, der wie der Samariter da ist. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis heute uns, um zu sagen, ja, ich habe auch Gefühle. Gott lächelt in die Welt, in Jesus Christus, und das ist ein Gefühl der Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er ihn gab, dass er in die Welt lächelt, dass er erretten möchte, dass er da ist, unterstützen, helfen, verbinden möchte, nicht vorbeigeht, nicht die Straßenseite wechselt. Und zu welchem Schluss, zu welcher Aufforderung kommt Jesus am Ende des Gleichnisses? Er sagt diesem Gesetzeslehrer, dann tu es genauso. Das heißt, diese Linie von Jesus, vom barmherzigen Samariter, geht damit weiter zu uns. Das heißt, uns ist es zur Aufgabe gegeben, in diese Welt zu lächeln. Das bedeutet zu lächeln, aber das bedeutet auch dann zu handeln. Das hat dieser Daniel Coleman, der Neurowissenschaftler, auch gesagt, rausgefunden. Ja? Dass da, wo ich wirklich Empathie mit jemandem habe, der Schritt zum Handeln ein ganz geringer ist. Da geht das fast automatisch. Da geht das fast von ganz allein. Und wenn wir heute Morgen hier sitzen, dann sagt Gott uns zu, durch dieses Gleichnis, durch das, was wir fühlen, dass er sich unserer Gefühle annimmt, dass du ein Spiegel für seine Gefühle sein darfst in diese Welt. Und dass, wenn du Leute anblickst und ihnen in die Augen schaust, sie dir auf einmal High Fives geben und dich begrüßen, da sind für dich. Dass dieses Potenzial gegeben ist. Dass es nicht immer so sein wird, ist klar. Lächle in die Welt und sie lächelt zurück. Das ist kein grober Automatismus. Aber so wie der Samariter kannst du ein Spiegel für die Gefühle Gottes sein. Und ich glaube, auf diesem Weg sind wir als Gemeinde untereinander. Nämlich, dass wir einander in die Augen schauen. Das hat manchmal was Bedrohliches, ja, wenn mich jemand mit großen Augen anschaut und in meine Augen schaut. Weil schon auch ein Stück Wahrheit darin liegt, dass die Augen der Spiegel unserer Seele sind. Es gibt keine andere Öffnung unseres Körpers, wo wir so hineinschauen können wie in unsere Augen, wo wir das Wesen einer Person erkennen. Und dann wird Gott Mensch und er selbst hat solche Augen und wir können ihm in die Augen schauen. Und er hinterlässt uns seinen Geist, von dem wir glauben, dass er in uns lebt und unser Wesen auch mit ausmacht und bestimmt. Und in uns lebt und unser Wesen ausmacht. Wenn nicht unter uns, wo dann kann sowas passieren, dass wir einander in die Augen schauen, aufmerksam sind, einander wahrnehmen, auch Gefühle wahrnehmen, uns anstecken lassen vom anderen, auch weil wir daran glauben und vertrauen wollen, dass der andere nichts Böses im Sinn hat. Ich lade uns dazu ein, uns einander zu nähern und den anderen als jemanden zu sehen, den Gott mir schenkt. Egal, ob er gerade stöhnt, oder nicht. Ich glaube, Gemeinde ist dieser Ort, wo das geschehen kann, wo wir diese Masken abnehmen können, wo wir Gefühle wahrnehmen dürfen und uns anstecken lassen. Und zwar zuerst von Gott, von dem Bild des barmherzigen Samariters, von Menschen, die so sind, von Menschen, die mir gut tun. Lasst uns solche Menschen füreinander sein. Ich glaube, dass Gottes Gefühle unter uns erfahrbar sind. Absolut. Und dass das manchmal was ganz Einfaches ist. Und dass wir manchmal so nach dem Hochheiligen suchen, aber dass unsere Gefühle zueinander auch von Gott gespeist sind und durch seinen Geist. Und dass diese Gefühle ansteckend sind, das glaube ich auch. Und das möchte Gott nutzen unter uns. Eine Voraussetzung dafür, dass wir das tun können, ist unsere Aufmerksamkeit, die wir einander schenken. Nicht nur hier drin, sondern auch draußen. Amen. Lasst uns gemeinsam etwas tun, wo wir einander hören, aber auch fühlen und Gott begegnen können. Lasst uns gemeinsam singen.